Heute ist der zweite Teil unserer Entdeckungsreise im Philemonbrief. Wir haben ihn ja heute Morgen schon in Gänze gehört. Vielleicht hat der ein oder andere sich auch mal die Zeit genommen, den Brief in Ruhe zu lesen. Er ist ja doch recht übersichtlich, jedenfalls von der Anzahl Verse, vom Inhalt her nicht. Gerade je mehr ich mich vorbereitet habe, umso mehr dachte ich, eigentlich könnte ich die Serie noch um 4 Predigten verlängern, damit ich genug Zeit habe, in die Tiefe zu gehen. Aber es ist sicher auch schon mal gut, wenn man da einfach mal so einen Überblick bekommt und wir so einzelne Tiefenbohrungen machen können miteinander. Ich möchte uns die Verse 4-7 lesen, und zwar nach der Übersetzung Martin Luthers, die Version von 1984. Und ich möchte euch bitten, zu dieser Textlese als Zeichen der Ehrfurcht vor unserem Gott und seinem Wort aufzustehen, wem es möglich ist. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Herr Jesus Christus, bitte sprich du heute Morgen durch dein Wort zu uns. Öffne uns die Ohren, die Herzen und die Köpfe für dein gutes Wort. Verändere du uns. Allmächtiger Gott und Vater, leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Bitte setzt euch. Ein kurzer Rückblick, wo wir uns befinden. Der Apostel Paulus, inzwischen ein alter Mann, also so um die 60 Jahre, können wir sagen, gut, für heutige Verhältnisse ist es noch nicht so alt, aber für damalige Verhältnisse ist das schon recht fortgeschritten, da die wenigsten Leute so alt wurden. Also es gibt je nach Berechnung oder Schätzungen so, dass man sagt, so 55 ist so das Maximum gewesen, was die Leute erreicht haben. Sicher auch verständlich, wenn man sich die Gesundheitsbedingungen der damaligen Zeit anschaut und vor Augen führt, die harte körperliche Arbeit, die ihre Spuren hinterlässt. Und Paulus ist eben hier schon so um die 60 Jahre alt. Er sitzt in Rom wahrscheinlich im Gefängnis, also dort, wo die Apostelgeschichte des Lukas aufhört, wo es heißt, er stand unter Hausarrest, aber er verkündete das Evangelium. Und in dieser Situation schreibt er Briefe. Er schreibt Briefe an die Gemeinden in Ephesus, Kolossä und an den Bruder Philemon, der Mitgründer der Gemeinde in Kolossä war. Er schickt ihm seinen Sklaven zurück, Onesimus, der ihm entlaufen war und durch irgendwelche uns nicht bekannten Wirrungen bei Paulus gelandet ist, von ihm das Evangelium gehört hat und zum Glauben an den Herrn Jesus kam. Und den schickt der Paulus zurück zu seinem Herrn mit einem Empfehlungsschreiben sozusagen. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass Paulus in der Einleitung schon darauf verzichtet, als Apostel aufzutreten, sondern dass er anfängt einfach nur mit der Anrede, Paulus, ein gefangener Christ Jesu, und dass er Wert legt darauf, der Gemeinde bzw. dem Philemon und den Lieben in seinem Haus Gnade und Friede zu wünschen. Das war so das letzte Mal das, was wir uns angeschaut haben. Was bedeutet das? Warum wünscht Paulus Gnade und Frieden? Was ist da alles drin in diesen beiden Begriffen? Und nun fängt er an mit seinem Anliegen, und er fängt ganz spannend an, weil er platzt nicht gerade mit der Tür ins Haus und sagt, das möchte ich jetzt, Paulus, sondern er fängt an, indem er sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Ist das nicht ein wunderbarer Briefeinstieg, wenn man so in sein Anliegen hineinkommt und erstmal anfängt mit Dank? Und das ist, finde ich, so faszinierend bei Paulus, egal in welcher Situation er steht. Das, was Paulus und seine Briefe dominiert, ist der Dank gegenüber Gott. Wenn wir uns nur überlegen, zum Beispiel der Brief, den er an die Philipper schreibt, der ist ja so der Dankesbrief, freut euch im Herrn, seid dankbar alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch, also Freude und Dankbarkeit gegenüber dem großen Gott. Und auch hier, er, der in so einer schlechten Situation sitzt, er sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Immer, wenn Paulus ins Gebet geht, muss er, weil ihm das Herz voll ist, danken. Und er dankt für den Philemon. Und er schreibt ihm das so. Er sagt, weißt du, das, was du tust, das ist zu mir gekommen. Und das lässt mein Herz zerspringen vor Freude. Ich kann gar nicht anders, als von dem, was mir zugetragen wird, als das meinem Gott im Gebet zu bringen und dafür zu danken. Und immer, wenn ich bete, denke ich an dich. Ich bete für dich und ich danke. Und das finde ich unglaublich faszinierend und stark, dass Paulus so sein Anliegen anfängt rüberzubringen, indem er einfach mal Gott ins Zentrum stellt, die Zeit mit Gott und die Freude, die er an anderen hat. Und er zählt auf, warum er danken kann für den Philemon. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Was für ein wunderbares Zeugnis. Stell dir mal vor, du unterhältst dich mit jemandem über eine Person, die dir nicht bekannt ist, und du fragst, ja, wie ist denn dieser Mensch? Und der würde sagen, ja, weißt du, also das ist eine Person, die ist voll von Liebe, Vertrauen auf Gott und für alle in der Gemeinde. Das ist doch eine krasse Botschaft, wenn man das über einen Menschen sagen kann. Er ist voll der Liebe für Jesus Christus. Er brennt für Jesus. Er will Jesus nachfolgen. Er vertraut ganz auf Jesus. Er lässt sich durch nichts ablenken. Und aus diesem Vertrauen und der Liebe zu Jesus Christus erwächst die tätige Nächstenliebe. Er hat genau das gleiche Vertrauen und die gleiche Liebe hat er auch zu allen in der Gemeinde. Und das finde ich ein starkes Stück und das fordert mich heraus, weil wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich sagen, ja, also das Erste ist ja schon schwer genug. Es ist ja schon schwer, dass ich mich der Liebe Jesu hingebe, dass ich sage, ja, Herr, hier bin ich. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte allein auf dich vertrauen, egal was das Leben bringt. Ich will mich nicht an andere Sicherheiten binden. Ich möchte nicht darauf vertrauen, dass meine Versicherung mich beschützt im Falle des Falls oder meine Familie, die mir unglaublich wichtig ist und sage, das ist das Wichtigste im Leben. Nein, ich möchte, dass du das Zentrum bist. Das alleine ist doch schon eine Überforderung, zu sagen, allein Jesus im Zentrum zu haben. Und dann auch noch weiterzugehen, zu sagen, ja, und mit der gleichen Liebe und dem gleichen Grundvertrauen soll ich den Leuten, den Heiligen begegnen, also den Leuten der Gemeinde, denen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Also wenn ich das lese, dann möchte ich doch in erster Reaktion gerade wieder zuschlagen, die Bibel, und sagen, okay, das funktioniert gar nicht. Ich lese woanders, wo ich vielleicht was finde, was mir was Praktisches gibt im Leben, was ich auch erfüllen kann. Das funktioniert doch sonst nicht. Stell dir mal vor, Menschen sind unglaublich unzuverlässig. Und ich glaube, jeder von uns weiß das. Wie viele Enttäuschungen erleben wir immer wieder mit den Menschen, die uns nahestehen, vielleicht auch denen, mit denen wir einfach beruflich zu tun haben. Aber es ist Tagesordnung, dass wir enttäuscht werden. Dass uns immer wieder Dinge begegnen und wir sagen, das hätte ich niemals gedacht, dass dieser Mensch das tut. Also schon allein das Wort, ne? Ich wurde enttäuscht. Wie oft kommt das vor? Wie oft ist das präsent in unserem Miteinander? Und gerade in der Gemeinde, weil dann hat man vielleicht auch noch mal höhere Ansprüche. Ja, die anderen sind doch auch mit Jesus unterwegs. Wie können die nur? Das sind doch Christen. Und es gibt auch so viele Menschen, die genau deswegen mit dem Glauben nichts mehr am Hut haben wollen. Die sich abwenden, weil sie sagen, ja, nein, das mit dem Glauben, lass mich damit in Ruhe, Gemeinde, das sind alles Heuchler. Ich hab's erlebt, auf die kann man sich nicht verlassen. Und die haben so krasse Sachen gemacht und dabei haben sie gesagt, sie sind Christen. Das geht doch nicht. Und dann geht der Rollladen runter, fertig, dicht, lass mich damit in Ruhe, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Und jetzt hier der Paulus, der über den Philemon schreibt, du hast Liebe und Vertrauen zu allen Heiligen. Wie macht der Philemon das? Wie kommt der dazu, dass Paulus ihm dieses Zeugnis ausstellen kann? Woher nimmt er die Kraft, den Menschen in der Gemeinde mit Liebe und Vertrauen zu begegnen? Und der Schlüssel ist der Vers darauf, dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde in Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Oder die Elberfelder übersetzt diesen Vers so, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Das Geheimnis, warum Paulus dem Philemon das sagen kann, liegt in Jesus Christus. Er ist das Zentrum. Ohne ihn funktioniert all das nicht. Und Paulus weiß, wenn er Gott dankt, ja, warum dankt er Gott? Er dankt jetzt nicht, ja, Herr, ich danke dir, dass der Philemon so ein toller Mensch ist. Nein, sondern er dankt, Herr, ich danke dir, dass du Philemon beschenkst, dass er die Liebe in der Gemeinde üben kann. Ausgangspunkt von all dem ist der allmächtige Gott. Jesus Christus, er kann es. Er und in ihm haben wir unglaublich viel geschenkt bekommen. Und es ist gut, dass Paulus uns auch hier daran erinnert und auch dem Philemon erinnert, dass er sagt, hey, wachse in der Erkenntnis, dass die Erkenntnis immer kräftiger werde, und zwar die Erkenntnis all des Guten in Jesus Christus. Sind wir, bist du, bin ich heute Morgen bereit, uns neu darauf einzulassen, was für ein Geschenk wir in Jesus Christus haben? Wissen wir, was uns Jesus alles schenkt? Wie großartig all das ist, was wir haben dürfen, das Privileg, Christ zu sein. Jesus ist der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und dieser allmächtige Gott, der kommt zu uns, um uns zu dienen. Bist du dir bewusst, dass wir heute Morgen hier versammelt sind, weil Gott sich entschieden hat, uns zu dienen? Der Schöpfer dient dem Geschöpf und nicht andersrum, wie es sein sollte. Das Geschöpf dient dem Schöpfer. Nein, sondern er kommt zu uns, um uns reich zu beschenken. Er hat es geschenkt, dass wir uns hier versammeln dürfen. Er hat es geschenkt, dass wir Freiheit haben können, uns heute hier im Gottesdienst zu versammeln. Er hat es dir geschenkt, dass du die Bibel in x wie vielen Übersetzungen im Schrank stehen hast und hoffentlich nicht nur im Schrank stehen, sondern dass du sie auch liest. Er möchte dich ansprechen durch sein Wort. Er verheißt dir, hey, wenn du in meinem Wort liest, dann wird mein Geist wirken. Du wirst wachsen im Glauben. Ich will dir Erkenntnis schenken. Ich will dein Leben verändern. Wir haben die Zusage, dass Jesus Christus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir haben jemanden an unserer Seite, der alles vermag. Der kann alles. Er ist in der Lage, deine Ohnmacht zu überwinden. Und in ihm haben wir auch die Fülle der Weisheit. Paulus sagt es so schön, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also eigentlich ganz simpel. In einer Person liegt die Fülle. Die Fülle des Göttlichen. Die Fülle dessen, was Menschsein ausmacht. Die Fülle der Weisheit, der Logik, des Verstandes, der Philosophie, all das ist in Jesus. Und Paulus betet für den Philemon, dass er in dieser Erkenntnis all des Guten wächst, dass ihm immer mehr aufgeht, wie groß der Heiland ist. An anderer Stelle stimmt Paulus in den Lobpreis ein und sagt, ja, ich bitte darum, dass ihr immer mehr erkennt, die Höhe, die Breite, die Tiefe unseres Herrn Jesus Christus, seiner Barmherzigkeit und Gnade. Und ich weiß nicht, ob es uns überhaupt noch anspricht oder ob das einfach alles so christliche Floskeln sind, die so an uns vorbeigehen. Ja, das weiß ich doch alles. Ich bin ja ein Christ, ich bin vielleicht sogar in dem groß geworden. Ich weiß ja, dass Jesus der Allmächtige ist. Ich weiß, dass er alles kann. Ich weiß, dass ich theoretisch ganz viel bekommen habe, aber das ist so eine Liste. Gut, wunderbar, fertig. Aber Paulus fordert uns heraus, uns wieder neu in die Abhängigkeit von Jesus zu begeben, uns fallen zu lassen in seine Arme, ihm wieder ganz zu vertrauen, zu sagen, hey, Herr, hier stehe ich und ich möchte auch wieder neu mir bewusst werden, welche Schätze ich in dir habe. Ich habe vergessen, was du für mich getan hast, dass du mir gedient hast, dass du all mein Schmerz, mein Leid, mein Versagen auf dich nimmst, dass all das, was ich nicht reparieren kann, dass du das in deine Hände nimmst und daraus etwas Gutes machst. Wenn du einen Moment innehältst und auf dein Leben schaust, zu schauen, vielleicht auch gerade unter diesem Hinblick, wie gehen wir miteinander in unserer Gemeinde um? Und du vielleicht feststellst, wie viel Zerbrochenes gibt es, was zwischen dir und anderen hier in diesem Raum steht. Was man vielleicht übertüncht, wo man sich aus dem Weg geht, aber was da ist, weil es Enttäuschungen gab, unerfüllte Erwartungen, fehlende Liebe und Anteilnahme. Und wenn du dir dann bewusst machst, dass Jesus Christus jetzt hier heute Morgen da ist und er das Kaputte wieder ganz machen möchte. Er will Gutes schenken. Er will dir deine Altlast nehmen. Er will deine Wunden, die geschlagen wurden, heilen, damit du wieder neu Vertrauen fassen kannst zu den Personen hier in diesem Raum. Damit du deine Bitterkeiten, deinen Schmerz abgeben kannst und sagen kannst, ja, Herr, hier, bitte nimm das. Wenn das weiter an mir nagt, dann macht es mich kaputt. Du musst es in deine Hände nehmen. Und er möchte seine heilende Hand auf den Schmerz in deinem Herzen legen und dich heute Morgen verändern. Er will dir die Kraft geben, dass du vergeben kannst. Er will auch dir Vergebung zusprechen, wo du schuldig geworden bist am anderen. Und das ist das wunderbare Geschenk der Vergebung, immer und immer und immer wieder neu. Und deswegen kann der Philemon Liebe üben den Heiligen in der Gemeinde gegenüber. Nicht, weil die besonders tolle Menschen wären oder weil er irgendwie ein super toller Held ist. Nein, sondern allein aus dem Grund, weil er weiß, ich bin ein Sünder. Ich versage täglich, immer und immer und immer wieder. Ich bin auf Vergebung angewiesen. Ich hinterlasse hinter mir eine Schneise der Zerstörung bei Menschen. Und Jesus räumt auf. Und ich weiß, ich kann zu ihm kommen und er gibt mir unglaublich viel, nämlich, dass er die Scherben nicht nur beiseite räumt, sondern sie wieder ganz macht. Und dass er an meiner Seite geht, um mich davor zu bewahren, dass ich mehr zerschlage. Und in diesem Bewusstsein begegnet er seinen Mitmenschen. Und er sagt, der, der mir gegenübersteht, der ist genau wie ich. Der hinterlässt auch ganz viel Zerschlagenes. Und er hat vielleicht auch bei mir Sachen zerschlagen. Aber er hat auch Jesus an seiner Seite. Er ist genauso geliebt, er ist genauso wertvoll, er hat genau die gleiche Würde wie ich, weil er ist auch im Bilde Gottes geschaffen. Und Jesus ist auch für diesen gestorben. Auch wenn ich vielleicht denke, das ist der größte Vollidiot, der hat es gar nicht verdient, dass Jesus für ihn gestorben hat. Der müsste sich mal verbessern, so wie der immer mit mir umgeht. Ja, und dann die Erkenntnis, ja, aber bist du denn anders? Nein, weil es gibt garantiert irgendjemanden in deinem Umfeld, der, wenn er auf dich schaut, genau das Gleiche über dich denkt und denkt, also, dass für den Jesus gestorben ist, das merkt man gar nicht. So ein Trampel, der Elefant im Porzellanladen, der müsste mal. Aber so ticken wir. Wir sehen immer beim anderen das, was schlecht ist. Aber der Philemon hat den richtigen Blick. Er sieht, dass er der Elefant im Porzellanladen ist. Und er sieht, dass er Jesus Christus braucht, damit das wunderbare Porzellan, was kaputt gegangen ist, wieder den gleichen Glanz bekommt wie vorher. Und Jesus kann das. Ich habe keine Ahnung, wie. Also innerhalb dieses Bildes kann ich euch das nicht erklären, weil ein Porzellanteller, der kaputt geht, den kriegt man nicht wieder so hin, wie er vorher war. Aber Jesus ist eben der Allmächtige. Der kann selbst den kaputten Porzellanteller wieder so machen, dass er genauso schön ist wie vorher. Und das wurzelt in dem tiefen Bewusstsein, ich bin abhängig von ihm. Und ich denke, das ist auch das, was Gott uns heute Morgen mitgeben möchte, uns sagen möchte, in unser Leben sprechen. Hey, wo stehst du? Wo bist du der Elefant im Porzellanladen? Wo brauchst du die Vergebung? Wo brauchst du die Allmacht Gottes, die es wieder ganz macht? Und gleichzeitig, wie schaust du auf dein Gegenüber? Siehst du in ihm den Elefanten im Porzellanladen, der genauso ist wie du, der auch zerschlägt, aber der auch Jesus an der Seite hat? Oder vielleicht hast du sogar jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, ja, der hat Jesus nicht mal an der Seite. Der ist einfach nur der Elefant im Porzellanladen und anschließend liegt alles in Scherben und nichts wird wieder ganz gemacht. Dann zu sagen, ja, aber dann ist es doch umso wichtiger, dass du für diesen Menschen betest. Wenn das jetzt der ist, der das Porzellan in deinem Leben mit Sandhandschuhen anfasst, da hat man ja den Eindruck, der braucht Jesus ja gar nicht. Also die größten Trampel, die uns begegnen, das sind doch die, die Jesus am meisten brauchen. Weil die machen so viel kaputt und manche davon merken es ja vielleicht nicht mal. Und dann ist es doch umso wichtiger, dass wir ins Gebet gehen. Dass sie sagen, Herr Jesus, mir geht dieser Mensch tierisch auf die Nerven. Aber ich weiß, du hast ihn lieb und er braucht dich, damit du hinter ihm aufräumst. Damit er gesegnet wird, damit er nicht völlig vereinsamt im Leben ist und damit er auch nicht kaputt geht, weil er über Scherben trampelt und sich die Fußsohlen aufschneidet. Er braucht dich. Und Jesus möchte uns diesen Blick schenken. Den gleichen Blick, den Paulus bei Philemon erkennt. Den Blick, der sich auf die Liebe Gottes verlässt. Der sich treu an Jesus hängt und weiß, ich brauche den Heiland. Nur er kann mich verändern. Ich kann das nicht. Ich versage immer und immer und immer wieder. Aber du kannst mich verändern, Herr Jesus. Du kannst mir eine neue Perspektive schenken. Und du kannst auch bei dem anderen schenken, dass er bewahrt wird. Du kannst schenken, dass ich ihm mit Liebe begegnen kann und mit dem gleichen Vertrauen, das du mir schenkst, ihm immer wieder etwas anvertraue. Weil Jesus rechnet nicht. Der macht keine Strichliste und sagt, pass mal auf, ich habe dir jetzt schon dreimal einen tollen Auftrag gegeben und du hast es versemmelt, tut mir leid, du bist nicht taug für meinen Dienst. Also gerettet bist du schon, aber so, gerade so. Hä? Du musst im Himmel in der letzten Reihe sitzen, tut mir leid, für die Logenplätze hat es nicht gelangt. Nein, das macht Jesus nicht. Der sagt, ich schenke dir alles und ich gebe dir immer wieder Aufträge, auch wenn ich weiß, dass du versagen wirst, das macht nichts, weil ich gehe mit dir. Meine Gnade trägt dich. Meine große Macht steht hinter dir. Nicht du bist es, ich bin es. Und ich kann aus deinem größten Mist, gibt ja so den schönsten Spruch, ne? Also der größte Mist ist der beste Dünger. Und Jesus will genau das in unserem Leben machen. Aus unserem größten Mist will er Dünger machen, damit dort wachsen darf. Aber das sind nicht wir, das ist er. Und genauso dürfen wir unserem Nächsten begegnen. Auch dem immer wieder Vertrauen schenken, auch wenn es schwer ist, beziehungsweise auch immer wieder in die Abhängigkeit von Jesus gehen und sagen, Herr, ich kann diesem Menschen nicht mehr vertrauen, es ist kaputt gegangen. Du musst mich verändern. Ich weiß nicht wie, aber du kannst. Und ich möchte euch ermutigen, Gott kann dieses Wunder tun. Er kann und er will aus uns allen einen Philemon machen. Einen über den anderen sagen, hey, ich habe gehört von deiner Liebe und deinem Vertrauen zu Jesus Christus. Dafür danke ich Gott, denn es ist seine Gabe. Und von deiner Liebe und deinem Vertrauen zu allen Heiligen. Das ist das, was Jesus mit uns vorhat. Zu dem will er uns machen. Und er tut es immer und immer wieder, im Großen und im Kleinen. Dazu vielleicht nur ein ermutigender Anstoß. Ich habe ein sehr angespanntes Verhältnis zu meinem Vater gehabt, aufgrund der ganzen Familiensituation, in der wir waren. Er hat sich von meiner Mutter getrennt, das war alles nicht so schön. Und irgendwann stand ich auch an dem Punkt in der Seelsorge, dass mein Seelsorger mir gesagt hat, hey, du weißt schon, du musst Frieden mit deinem Vater haben, das geht nicht so. Du kannst nicht die ganze Verletzung, die Bitterkeit, alles mit dir rumtragen, das geht nicht. Ich sage, ja, ich weiß, aber ich kann nicht. Er sagt, ich weiß, dass du nicht kannst, komm, lass uns dafür beten. Und dann haben wir immer und immer wieder dafür gebetet, wenn wir in der Seelsorge beieinander waren. Und irgendwann konnte ich sagen, okay, jetzt bin ich bereit. Ich bin bereit, meinem Vater zu vergeben und es Jesus abzugeben. Zu sagen, ja, Herr, hier, das ist das riesige Schuldpaket, wo er an mir schuldig geworden ist, ich gebe es ab. Und Herr, ich weiß, dass dein Auftrag an mich ist, ich soll meinen Vater und meine Mutter ehren, aber ich kann diesen Mann nicht ehren wegen der Vergangenheit, aber du kannst es wirken. Bitte schenk du die Veränderung, damit ich ihm mit Achtung begegnen kann. Und Jesus hat das Wunder getan, als wir uns das nächste Mal begegnet sind. Ich habe überlegt, wie verhalte ich mich ihm gegenüber? Und dann habe ich einfach bewusst den Gehorsamsschritt gemacht. Ich habe auf Jesus vertraut, dass er es machen wird. Und ich bin auf ihn zugegangen. Ich habe ihn umarmt zur Begrüßung und auch beim Verabschieden. Und das hat unglaublich viel in mir ausgelöst. Und ich konnte aus dem Herzen heraus sagen, bei der Verabschiedung, es war schön, dich zu sehen. Weil Jesus dort ein Wunder getan hat. Ich meine eben, das ging nicht so von jetzt auf gleich. Also ich erzähle das jetzt so gerafft, ne? Aber ich meine, das war eine Zeitdauer von anderthalb, zwei Jahren, wo das alles irgendwo losging. Und dann hat es noch länger gebraucht. Und heute habe ich ein unglaublich angenehmes Verhältnis zu meinem Vater. Das hatten wir nie in dieser Form, wie wir es heute haben. Und ich stehe einfach nur da und ich danke meinem Gott dafür. Weil ich weiß, ich war das nicht. Das war allein die Kraft Gottes, die dort gewirkt hat. Also Gott kann es, auch heute noch. Es ist oft ein Akt der Geduld und ein immer wieder sich ihm hingeben und sagen, Herr, arbeite an mir, verändere mich, schenk mir eine neue Perspektive. Aber das ist es, was Gott möchte. Er möchte aus uns allen einen Philemon machen. Ist das nicht wunderbar zu wissen, einen Gott zu haben, der uns strahlen lässt durch sein Werk, der uns verändert, damit andere auch an unserem Leben sehen können, meine Güte, ich kenne doch die oder den, das war der nicht. Und dann zu sagen, ja, ich weiß, das war ich nicht, du hast recht. Ich kann das nicht, ich hätte so und so reagiert, ich wäre ausgerastet. Aber das bin ich nicht, aber allein, weil Jesus es geschenkt hat, Weißt du, ich habe einen großen Gott. Und das ist das, wenn die Bibel davon spricht, wir sollen Licht sein. Licht und Salz. Wir leuchten nicht aus uns heraus, sondern wir verweisen mit unserem Leben, wo so viel zerbrochen und kaputt ist, verweisen wir auf den, der das wieder ganz macht. Dass wir sagen können, ja, ich kenne jemanden, der hat es geschafft, mich zu überwinden. Dann schafft er es bestimmt locker, dich auch zu überwinden. Ich möchte dich herzlich dazu einladen, mit ihm unterwegs zu sein. Und wenn du heute Morgen auch dir bewusst wirst, hey, ich brauche jemanden, der mein Leben in seine Hände nimmt, dann bitte Gott darum, bitte Jesus, dass er dein Leben in seine Hände nimmt. Oder auch wenn du was Konkretes vor Augen hast und sagst, ja, da ist Zerbruch dort, dann nimm dir die Zeit. Geh vor deinen Gott und sage, Herr Jesus, hier stehe ich. Ich kann nicht weiter, ich weiß nicht weiter, aber du kannst. Bitte schenk du mir deine Liebe, dein Vertrauen, deine verändernde Kraft. Ohne dich weiß ich nicht weiter. Und dann wissen wir, dass Gott es wirken wird. Und dann können wir Gott dafür danken, ihn loben für das Große, was er getan hat, so wie Paulus den Philemon lobt. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner gedenke in meinen Gebeten. Denn ich höre von der Liebe und dem Glauben, die du hast an den Herrn Jesus und gegenüber allen Heiligen. Dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde, in der Erkenntnis all des Guten, das wir haben in Christus. Denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, du weißt um unsere Schwachheit und unsere Armut. Du weißt, wie viel Misstrauen und wie wenig Liebe wir haben füreinander. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen arbeitest an uns und durch uns, dass du Heilung schenkst, dass du Veränderung gibst, Herr, und dass wir erleben dürfen, dass wir Liebe bekommen zu dir, dass wir uns ganz auf dich verlassen, uns an dir festklammern und dass wir aus dieser Abhängigkeit von dir heraus all das Gute, was du schenkst, an unseren Nächsten weitergeben können. Herr, bitte erfüll du an uns als Gemeinde das, was du in deinem Wort hier sagst, denn ich hatte große Freude und Trost durch deine Liebe, weil die Herzen der Heiligen erquickt sind durch dich, lieber Bruder. Allmächtiger Gott, bitte mach uns zu Geschwistern, über die das gesagt werden kann, dass wir einander mit Liebe begegnen, dass wir einander stärken, uns trösten, uns tragen in deiner Kraft. Herr, du kannst es tun und wir vertrauen darauf. Amen.